Abwehr des Eindrucks nicht erwehren, dass wenn Menschen über Mängel in der Natur reden und Verluste und was sie vermissen, dass das eigentlich ohne Nachdenken passiert über das, was sie eigentlich als Natur bezeichnen.
Spannender ist die Frage, ob man das für authentisch hält. Und das ist ja also in der Ethnologie schon völlig verpönt, also von Authentischem zu sprechen. Was ist das? Wenn man jetzt Authentizität einer Landschaft in Frage stellt, dann ist man mitten bei diesen Problemen Naturschutz, Umweltschutz, Prozessschutz und so weiter. Habe ich sofort 1000 Probleme, und weil ich gar nicht weiß, was Natur ist, weil ich gar nicht weiß, was gewachsen ist. Also diese ganze Begrifflichkeit, mit denen immer um sich geschmissen wird, Natur, gewachsen und Naturschutz, die hauen alle nicht hin. Und wenn ich dieses Problem nicht irgendwann mal löse, dann laufe ich Gefahr, also dass ich völlig ohne Konzept Handlungen verrichte. Und ich finde es durchaus legitim zu sagen, Kulturlandschaft von Menschen geschaffen, und entsprechend gehe ich damit um. Und ich halte es für aufrichtiger, also erstmal darüber zu reden. Wir reden hier von einer komplett gestalteten Landschaft, die irgendwo seit der Eisenzeit oder Steinzeit wahrscheinlich schon 12-mal umgedreht worden ist, und man muss sich jetzt festlegen, wohin man will. Aber was dort momentan passiert, und das passiert über aller Ort, ist, dass man nicht irgendwo hin will, sondern dass man zurück will. Man will nämlich dahin, wo der Natur- und Heimatschutz in der Wiege liegt.
Natur ist immer irgendwie das andere, also das außerhalb von uns.
Historically, industrialization produced exactly these landscapes. At the same time, the knowledge about it. So it produced the possibility to go further, to do that. It's different than the historical romantic aesthetic was on the basis of an ideal of landscape that had developed in feudal times and from the Middle Ages until the 18th century, with the social organization and how you had animals and how every culture was structured and so on. So that was the reactionary aspect in that aesthetics, definitely, that they somehow idealized a thing that was vanishing and not seeing the other thing that was interesting.
Wenn ich sage, ich möchte eine Landschaft von 1850 zurückhaben, wiederherstellen, dann habe ich das Problem, dass ich eine Hülle herstelle, aber visionslos bin. Und das ist in der Tat ein riesengroßes Problem, weil diese Landschaft, wie wir sie heute vorfinden, ist einfach durch eine sehr, sehr intensive Nutzung entstanden, durch eine Ausbeutung quasi, und hatte immer einen Geldwert. Die hat keinen Geldwert mehr, im Gegenteil, es muss da Geld reingesteckt werden, um sie zu erhalten. Das ist einfach ein Paradigmenwechsel. Das ist jetzt eine Kritik, die man formulieren kann. Man kann es aber auch sehr positiv sagen und kann sagen, okay, wir sind mittlerweile in der Lage, über Subventionen, über Steuergelder und so weiter, wünsch dir was zu spielen. Ich möchte diese Landschaft so herstellen. Ich möchte nicht nur Nova Eventis und ich möchte nicht irgendwelche Erlebnisparks, sondern ich möchte auch ein Landschaftsbild von 1840. Ich finde es halt wichtig und also auch im Sinne der Aufrichtigkeit, also wichtig, dass man sagt, okay, ich möchte etwas wiederherstellen. Und also wenn man einen Willen hat, dann soll man den auch frei bekunden. Eine Hülle ohne Vision. Und ich glaube, dass die Vision unterschwellig ja da ist. Nur es traut sich halt keiner zu sagen, ich will. Und ich glaube, das wäre relativ wichtig.
Und dann gibt es da die in die Natur fahren. Also das ist das, wo es grün ist. Und möglichst wenig Felder zu sehen sind. Die sind nämlich keine Natur. Also die Wälder schon. Ja, das kann auch der Stadtpark sein. Der ist auch schon fast Natur. Ja, und ganz hardcore sind natürlich die, die genau wissen, wie man Natur zu behandeln hat. Also allein zu lassen nämlich. Absperren. Selber wachsen lassen. Wildwuchs. Und oft dreht sich's dabei um so eine Art romantische Vorstellung, wie Natur sein soll. Nämlich autonom und ohne den Einfluss des Menschen. Und das halte ich ja schon für sehr problematisch.
Also es gibt diesen Einklang nicht. Für mich persönlich. Also ich würde immer sagen, okay, die Natur ist meins. Und ich muss irgendwie gucken, was will ich von der und wie muss ich mich verhalten, dass das, was ich von der will, also auch eintritt. Ich würde also persönlich, also wenn ich darüber entscheiden könnte, würde ich einen Teufel tun, also irgendwie Natur sein zu lassen.
Denn irgendwie geht es ja davon aus, dass wir also nicht Teil der Natur sind, sondern irgendwie etwas vielleicht eher Gottgleiches. In jedem Falle was Isoliertes, was eine ganz andere Entwicklung nimmt und dann je nach Betrachtungsweise sich die Natur aneignen kann oder sie erobern kann, wie es lange hieß, in jedem Falle beherrschen oder eben wie es die gesamte grüne Bewegung gerade so vor sich herträgt, zerstört oder wenigstens stört, vergiftet, vernichtet, verarmen lässt, ausbluten lässt.
The approach we have to nature, let's say, also to animals, plants, every kind of plants, every kind of also of the green areas, is not far away from our approach to treat other, of our approach to treat humans. I mean, this is a continuum, how we treat everything what is around us and also ourselves. And if you think about all this in terms of how does it function and how can it be useful, for me, this is definitely not enough. This is not the world I want to live in.
Jetzt ist der Gedanke ja nicht ganz neu, dass unserem Planeten relativ schnuppe ist, ob dieses Frühjahr still ist und das nächste auch noch und es immer stiller wird, bis gar nichts mehr da ist, denn nach dem Menschen würde es einen neuen Zyklus geben, einer Neubesiedlung dieses Planeten. Also wenn alles zerstört wäre und katastrophisch geendet wäre, dann ist der Mensch entweder ohnehin nicht mehr lebensfähig oder er flüchtet auf einen anderen Planeten gemeinsam mit Elon Musk und dann geht das hier alles von vorne los. Also dem Planeten ist das mehr oder weniger Schnuppe. Wir sollten uns also eher fragen, was das eigentlich für uns bedeutet, was Natur so meint.
Ja, ich glaube, so das grobe Stichwort wäre Immersion, sozusagen Vorgaukelung von falschen Tatsachen und also der es sieht, also fühlt sich darin auch wohl und das ist dann sozusagen seine Welt. Meint das Publikum, die irgendeine Natur XY sieht, die vermeintlich Realität ist oder eben Hyperrealität, um es nochmal zu beschreiben, wir hatten das Beispiel Dschungelhalle, also irgendein Riesendschungel im Zoo mit Glasdach überdacht und so weiter und ich gehe da durch und in diesem kleinen Rahmen habe ich einen Eindruck von Dschungel, der sich bei mir auch als Wahrheit irgendwo in meinem Kopf festsetzt und vielleicht auch noch unterstützt von Fernsehsendungen, wo auch nur ein Bildrahmen vorhanden ist.
It's also a question about how landscapes and architecture shapes our way of being and our well-being in the spaces we stay in and we pass by every day.
Wenn Ihnen das in Ihrer Umgebung zu still sein sollte, dann liegt es vielleicht daran, dass der Mensch dafür gesorgt hat, dass dort zum Beispiel weniger Vögel zu hören sind. Man kann für relativ wenig Geld hektarweise Feld kaufen und dann kann man so ein Feld auch versumpfen lassen, zum Beispiel. Oder eine sogenannte Ruderalfläche draus machen, also Unkräuter wachsen lassen. Und dann füllt sich das relativ schnell mit dem, was sie so vermissen. Im großen Stil passiert das natürlich schon längst. Das Halle-Leipziger Biodiversitätszentrum IDIF hat einen 100 Kilometer mal 100 Kilometer Musterwald im subtropischen Bereich von China angelegt, in dem die Menschen, die dort leben, sehr wohl in der Lage sind, Hölzer aus diesem Wald herauszunehmen, ohne dass gleich der ganze Wald abgeholzt wird und trotzdem die Biodiversität hergestellt wird, nicht etwa erhalten wird.
Ja, ganz genau. Das ist im Grunde auch nicht anders als auf dem Brocken. Das heißt, in China gibt es vielleicht in einem riesengroßen Land, das so groß ist wie ganz Europa, 5 Nutzholzarten und die werden überall angepflanzt. Nicht? Da gehören 2 Kiefernarten zu, da gehört die chinesische Tanne zu und da gehört im Süden des Landes auch Eukalyptus zu. Arten, die sehr schnell wachsen, die man für Papier verwenden kann, genauso gut für Bauholz. Und das sind, das ist die Gegenwart gerade in der Forstwirtschaft in China. Auf der anderen Seite die natürliche Biodiversität der Wälder, die dort noch existieren. Man muss sagen, in immer kleineren Flächen, weil Naturschutz ist ein Problem in China. Diese Wälder bestehen aus Hunderten von Arten. Nicht, wie Sie sagen, 300 Arten ist in den Subtropen, in denen wir arbeiten, in der Provinz Zhejiang und Jiangxi, nichts Ungewöhnliches. Und die Frage ist nun, wenn ich von diesen Arten welche nehme, können die nicht vielleicht genauso viel Holz produzieren oder andere Dienstleistungen erbringen? Beispielsweise hochqualitatives Holz oder dazu beitragen, dass diese Wälder stabiler sind, indem sie halt bei Schadereignissen wie dem Borkenkäfer im Harz auch wirklich nicht so betroffen sind, weniger vom Pilzbefall betroffen sind, vielleicht auch weniger Wasser verbrauchen, effizienter sind, vielleicht auch mehr zur Grundwasserneubildung beitragen oder vielleicht auch einfach mehr Kohlenstoff speichern, was ja heute auch im Rahmen der globalen Klimaänderung ein Problem ist. Also die Frage, kann ein Wald mit mehreren Arten mehr leisten als ein Wald, der nur aus einer Art besteht? Ich bin nicht sicher, ob diese Fragen tatsächlich schon die obersten Ebenen erreicht haben. Aber dazu kann ich sagen, dass wir das wiederum natürlich versuchen über den Weltbiodiversitätsrat, der gerade vor einigen Jahren neu gebildet wurde. Ähnlich wie der Weltklimarat, ein Gremium aus Vertretern aller Länder, die sich darüber Gedanken machen, wie Biodiversität weltweit erhalten und geschützt werden kann. Und an diesem Gremium, dem sogenannten IPBES, the Intergovernmental Panel for Biodiversity and Ecosystem Services, ist auch das IDIF sehr beteiligt, ne? Das Deutsche Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung in Halle, Jena, Leipzig. Und einer der Hauptvertreter ist Professor Dr. Henrique Pereira, der hier an der Martin-Luther-Universität Professor für Naturschutz ist und der im Grunde ganz Deutschland, also auch die Bundesregierung, in diesem Panel vertritt. Und Henrique Pereira, dem ist sehr bewusst, dass diverse Wälder massive Vorteile haben, nicht nur für den Schutz der Baumdiversität, sondern aller abhängigen Diversitäten. Also der Laufkäfer in diesen Wäldern, der Vogelwelt, der kleinen Säuger, aber auch der großen, der letzten Hirsche in diesen Wäldern oder der Kragenbären, die es dort
noch gibt. Das geht natürlich noch weiter, wenn man sich den Vogelflughafen an der Ostküste Chinas anschaut, der da gerade den ostasiatischen Zugweg bereichert und damit eine Unzahl Millionen von Wasservögeln anlockt, die dann auf Aussichtstürmen auch begutachtet werden können und den Menschen dort natürlich eine extreme Bereicherung ihrer sonst recht einförmig durch Monokultur geprägte Landwirtschaft bereichern. Diese Kette von Beispielen ist endlos, aber zeigt vor allem eins: Natur kann auch gemacht werden, wie in den Bergbaufolgelandschaften Ostdeutschlands, in dem die vielbeklagten Braunkohlentagebaue zu riesigen, zum Teil mit Flachwasserzonen ausgebauten Vogelparadiesen gemorpht wurden und eine Biodiversität herstellen, wie es sie in diesem Teil Mitteleuropas zu keinem Zeitpunkt gegeben hat. Denn im Ursprung war hier alles Wald oder Sumpf, mit Ausnahme vielleicht rund um Halle, da gab es auch ein bisschen Steppe. Und diese menschgemachten Landschaften, relativ klug geplant als Bergbaufolgelandschaften, generieren Inseln, Flachwasserzonen, Sümpfe, steile, trockene Ufer, Provence-artige Landschaften, auf denen auch wärmeliebende Insekten wieder Fuß fassen und damit natürlich auch seltene Vögel sich ansiedeln. Ein Eldorado für Naturliebhaber, sodass hier der Begriff der Zoonatur eine ganz andere Bedeutung bekommt.
Da gibt es irgendwie Nahrung und Schlupfwinkel und Abwechslung und so weiter. Und einfach zu sagen, okay, so wie sich der Mensch in seiner Zivilisation weiterentwickelt und sich auch das, was man Zivilisation nennt, weiterentwickelt, kann es doch Weiterentwicklungsräume geben in Bereichen, die man jetzt gerade nicht braucht.
Eines darf man vielleicht nicht außer Acht lassen, dass das, was so abfällig als Zoonatur bezeichnet wird, also als künstlich angelegte Landschaft, findet auf einem realen Planeten statt, auf dem natürlich auch Ausbreitungsdynamiken von Tieren und Pflanzen ganz selbstverständlich evolutionsbiologisch vor sich gehen und die sehr wohl diese neu geschaffenen Landschaftsformen annehmen bzw. neu besiedeln und damit unser Naturverständnis vielleicht ein bisschen ins Wanken bringen.
Und das ist nicht nur im Naturschutz, sondern es ist auch in der Gestaltung unserer Landschaften, der Städte, ein ganz, ganz schwerwiegendes Problem, weil das momentan vorherrschende, geprägte Bild für die Zukunft ja Fakten schafft, egal ob das spätere Generationen auch so sehen werden und wollen, wie wir das gerade sehen wollen.
Und selbstverständlich ist es schön, nach wie vor für den Regenwald zu spenden, denn diese Biodiversitätsdichte, die wird kaum ohne weiteres künstlich herzustellen sein. Aber wer weiß, würden sofort Aufforstungsprojekte in Borneo, Madagaskar, Mauritius, Réunion beginnen, dann könnte das dort relativ schnell stattfinden. Und schauen wir hier nach Deutschland, würde man Sümpfe und riesige Auenlandschaften zulassen, also Land kaufen, was eh kaum nutzbar ist, außer als Weideland, dann würden ganz schnell vor unseren Augen besuchbare, begehbare, erlebbare Naturereignisse stattfinden, die den Frühling mit einigermaßen Stimmvielfalt ausstatten. Aber dazu braucht es ein bisschen mehr, als sich über die Stille zu beschweren.